Wenn es um das Letzte geht, dann ist klar, hinterher kommt nichts mehr. Man kann beim letzten Zusammentreffen noch einmal zusammenfassen, was einem wichtig ist. Und auch dann mal rückblickend, man hat ja schon eine Begegnung gehabt oder eine Zeit, wo man miteinander gelebt hat. Man kann auch nochmal rückblickend betonen, worauf es letztendlich ankommt. Ja? Denn man weiß, danach ist Schluss. Vielleicht kennt jemand dieses christliche Traktat Letzte Worte großer Männer. Darin werden Persönlichkeiten genannt, die ihre letzten Worte, die ihnen nahestehenden, die eben bei ihnen waren, was sie ihnen weitergaben. Hier einige Aussprüche. Kaiser Augustus. Er fragt, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Also so sah er sein Leben, rückblickend wie eine Komödie, die jetzt vorbei ist. Heinrich der Achte. So, nun ist alles dahin. Reich, Leib und Seele. Naja, große Hoffnung hatte er nicht mehr. Ne? Dann Cesare Borgia, na, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall war das ein Staatsmann. Er sagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Ein Kardinal sagte, O meine arme Seele, was wird mit dir? Wohin gehst du? Und Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. Und David Hume, der Atheist, schrie, ich bin in Flammen. Und Sir Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses, der sagte, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Schrecklich, wenn man das am Ende seines Lebens sagen muss, als Resümee. Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Churchill sagte, welch ein Narr bin ich gewesen. Und Sartre, ich bin gescheitert. Letzte Worte, wie schon gesagt, drücken oft etwas sehr, sehr Wichtiges aus. Wie man zum Beispiel sein Leben rückblickend bewertet oder auch, was man seinen Angehörigen noch mitgeben will. Übrigens, ich selbst bete immer wieder auch für mein Ende, für mein Tod. Und zwar bitte ich Folgendes, dass ich nicht einen schnellen Tod sterbe, sondern ich möchte gerne wenn es Gott schenkt, dass meine Lieben dabei sind und dass ich ihnen noch einmal Wichtiges für ihr eigenes Leben mitgeben kann. Und dass wir zum Schluss eine Gebetsgemeinschaft haben können. Ja. Letzte Augenblicke. Ich denke aber, ist es hier nicht deprimierend, wenn Männer die Weltreiche regierten und ganze Generationen prägten, ja, wenn die so etwas über ihr Leben sagen? Wie ganz anders sind da die letzten Worte des Herrn Jesus. Der Jesus sagt, bevor er stirbt, es ist vollbracht. Sein Auftrag ist beendet und alles erledigt. Zufrieden geht er hinüber ins Jenseits. Er hat für die Schuld der Welt mit seinem Leben bezahlt. Und der Weg zu Gott ist nun für alle Menschen von ihm freigekämpft. Und jetzt kann jeder, der an ihn, diesen wunderbaren und guten Herrn glaubt, für den Himmel gerettet werden. Geschafft! Es ist vollbracht. Der Herr Jesus bleibt nicht tot, sondern nimmt sein Leben wieder am dritten Tag und zeigt sich seinen Jüngern. Sein sichtbarer Abschied von ihnen geschieht erst mit seiner Himmelfahrt. Also das heißt, das Kreuz war nicht das Letzte. Und die Worte am Kreuz waren sicherlich jetzt mal über sein Leben gedacht. Es ist vollbracht, aber es waren noch nicht seine letzten Worte an die Jünger. Was waren denn diese? In Matthäus Kapitel 28, Vers 19, da sagt er, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Genau das schreibt er seinen Jüngern in ihr Stammbuch. Danach sollen sie sich für alle Zeiten halten. Warum? Weil die Welt eine neue Religion braucht? Ist das der Grund? Weil die Welt gerade auf das Christentum gewartet hat? Weil man durch christliche Feiertage und Feste sich sein Jahr noch ein bisschen mehr versüßen kann? Nein. Weil der Herr Jesus der einzige Weg zu Gott, dem Vater, ist. Und der Mensch, wenn er ein Jünger von Jesus wird, sein Leben für Gottes Reich gerettet bekommt. Das ist der Grund. Deswegen und nur deswegen dieser letzte Aufruf von dem Herrn Jesus. Der Herr möchte, dass Menschen die einzige Errettung ergreifen und dann als seine Jünger ihm folgen. Und genau dafür hat er sich selbst geopfert. Diese Worte, die wir hier lesen, gehören zu seinen letzten. Und wir wissen, es sind die wichtigsten für uns, die wir seine Jünger sind. Letzte Worte in der Bibel. Mit welchen Worten endet eigentlich die Heilige Schrift? Sicher sind alle Worte hier in diesem Buch sehr wichtig, garantiert. Aber wenn Gott sein Buch abschließt, kann es da nicht auch sein, dass er noch einmal Wichtiges, sehr Wichtiges, den Leser mitzuteilen hat? In den letzten Worten der Bibel wird noch einmal deutlich, worum es Gott geht. Es geht um die letzte große Einladung. Und diese Worte stehen natürlich auf der letzten Seite der Bibel, in der Offenbarung, die der Jünger Johannes aufgeschrieben hat. Wenn wir hier dieses Buch, die Bibel, ansehen, dann sehen wir ein Buch, das unsere Menschheitsgeschichte beschreibt. Wir sehen darin, dass Gott diese Welt mit all ihrem Leben mit voller Absicht geschaffen hat. Also der Mensch oder aber auch diese Welt ist nicht durch Zufall entstanden, sondern Gott hat darüber nachgedacht und hat gesagt, und ich will es werde. Und es wurde. Ja. Somit ist alles, was wir sehen, kein Zufall, sondern es trägt den Willen Gottes. Dass du hier da bist, dass du lebst, es ist der Wille Gottes. In diesem Buch steht auch, wie Krankheit, Schmerz und Tod in die gute Welt Gottes eingezogen ist. Und dass daran nicht Gott schuld ist, sondern der Mensch. Trotz Warnung hat der Mensch wie ein störriges und dummes Kind sich blenden lassen. Die Aussicht, sein eigener Gott zu sein, sein Leben losgelöst von Gott zu bestimmen, lässt diesen Menschen die Gebote Gottes übertreten und in die Gottesferne gleiten. Weil Gott das Leben ist, so hatte der Mensch mit seiner bösen Entscheidung den Tod mit all seinen Schrecken gewählt. Aber weiter wird in diesem Buch beschrieben, dass Gott den Menschen nicht einfach aufgibt. Gottes Liebe zum Menschen, der ihn in der Regel ja sogar ablehnt. Also die Menschen sind ja nicht Gott gegenüber wohlgesonnen. Und wir merken das immer stärker. Im besten Fall sind sie vielleicht noch gleichgültig. Aber Gott lässt sich nicht erschüttern. Gott geht den Menschen weiter nach. Und wir kennen es wahrscheinlich auch in unserem eigenen Leben. Wo haben wir nicht manchmal daneben gelangt? Und boshaft sogar daneben gelangt. Schreckliche Dinge getan. Und Gott ging dir nach, legte wieder seine Hand auf deine Schulter und sagte, kehr um, ja, komm zurück. Wir Menschen geben irgendwann mal auf, weil unsere Liebe nicht reicht. Aber Gott hat den langen Atem. Im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott mit dem Volk Israel umging und im Neuen wie er durch das Kommen seines Sohnes die ganze Welt gewinnen will. Und Jesus sagt selbst, er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und Gottes Werben für die Menschen geht weiter. Der Herr Jesus weiß, dass außerhalb von ihm der Mensch zugrunde geht, dass der Mensch ihn wirklich braucht, ob er, dieser Mensch, es glaubt oder nicht. Aber Gott weiß es. Wir Menschen brauchen Gott nötiger als Brot. Aber, und das macht die Bibel und die Geschichte auch deutlich, es stört die Menschen nicht. Sie leben ihren Lebensstil einfach weiter. Ihr kennt es in der Schule, im Beruf, wo immer ihr auch seid. Der Mensch lebt in diese Richtung. Man fragt nach Gott, wenn man in der Klemme sitzt und lebt sein eigenes Leben, wenn es einem gut geht. So eiert diese Welt immer mehr ihrem Untergang entgegen. Genauso. Und von dieser Zeit spricht die Offenbarung. Hier werden viele schreckliche Szenarien uns vor Augen gestellt und alle sind eigentlich eine Folge der Sünde und der Schuld. Und obwohl die Menschen sogar eine Ahnung dann haben, dass Gott hier spricht, wird viermal in der Offenbarung erwähnt und sie bekehrten sich nicht. Offenbarung 29, 9, 21, 16, 9 und 16, 11. Obwohl sie wissen, das kommt von Gott, sind sie innerlich so dagegen, dass sie nicht ihr Leben bedenken und sagen, Gott, du hast recht, ich muss mich bekehren. Sie kehren nicht um. Die Menschheit als Ganzes will und wird bis zum Ende ihren eigenen bösen und ablehnenden Weg gehen. Sie wird sich nicht von ihrem Schöpfer mahnen, geschweige denn führen lassen. Und wie endet nun das Buch der Offenbarung? Ist Gott zornig oder enttäuscht? Wie endet das Buch? Was sind die letzten Worte Gottes an die Menschheit, für die er es ja auch hat aufschreiben lassen? Ich lese die Verse 16 im Kapitel 22 bis zum Ende. Da heißt es: Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buchs hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Was können wir hier mitnehmen? Gott und hier sein Wort, das Wort Gottes endet hier. Gott hat alles gesagt, was wir wissen müssen, und zwar in diesem Buch. Dort sind alle Informationen, die bis zum Weltende ausreichen. Deshalb Vorsicht vor neuen Offenbarungen. Vorsicht vor dem Zutun zum Wort Gottes. Weder hat Gott noch ein 23. Kapitel in die Offenbarung aufschreiben lassen, noch irgendein anderes Buch hinterher. Somit fallen alle Bücher, wie zum Beispiel das Buch Mormon, das die Mormonen ja haben, oder besondere Offenbarungen, wie zum Beispiel Ellen G. White, eine Prophetin der Adventisten, oder auch der Koran. Sie fallen alle hinten runter, alle weg, weil Gott selbst sagt, das sind die letzten Worte. Gott hat selbst das Ende beschlossen. Aber auch Vorsicht vor dem Wegnehmen. Wegnehmen, weil man vielleicht meint, es sei überholt. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Übrigens war die Bibel nie zeitgemäß. Ja? Sie war oft schon ein sehr altes Buch. Schon zur Zeit des Herrn Jesus, ja, waren schon Teile der Heiligen Schrift 1400, 1500 Jahre alt. Aber nicht, weil es ein altes Buch ist, ist es deswegen abzulehnen. Übrigens, alles, was alt ist, ist auch, nicht alles, was alt ist, aber sehr vieles, was alt ist, ist wichtig. Zum Beispiel die Liebe. Ja? Seit wann kennen die Menschen die Liebe? Kann man ja nicht heute sagen, ja, weil die Liebe schon so alt ist, schon hunderte von Jahren haben die Menschen sich schon geliebt, ist die Liebe überholt, oder? Will ich mal nicht sagen. Gottes Wort ist in dieser Weise nicht alt, wo man denkt, es ist überholt, sondern es ist ewig. Der ewige Gott spricht aus der Ewigkeit in unsere Zeit und sagt uns das, was wir brauchen. Und zwar durch die Zeiten hindurch. Und dieses Wort ist zuverlässig. Warum? Weil Gott, der Sohn, dies sagt. Seht es? Ich, Jesus, oben rot. Und Vers 20 da unten, es bezeugt, es spricht, der dies bezeugt. Ja. Also ich werde hier immer wieder, das, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, mit dem Roten da in der Schrift, das soll da mein Anknüpfungspunkt sein. So. Also der Herr Jesus bezeugt dies, deshalb können wir uns darauf auch ganz und gar verlassen. Gott macht durch dieses Wort, die Bibel, deutlich, was er über uns denkt, wie der Ausgang dieser Welt sein wird und wie es in der Ewigkeit ist. Dieses abgeschlossene Wort Gottes reicht aus. Und Gott warnt, wer hier etwas verändert, trägt selbst Schaden davon. Es wird niemanden ein Segen sein, an der Bibel zu manipulieren. Übrigens wisst ihr, dass die Bibel der Zeugen Jehovas manipuliert ist. Ja, im Neuen Testament haben sie eine andere Vorgehensweise, wie man den Namen Gottes oder wie man über Gott spricht. Und oft sind Dinge, die auf den Herrn Jesus bezogen werden, auf Jehova gemünzt. Es wird ihnen kein Segen sein. Deshalb nimm die Bibel, wie sie uns überliefert ist, wie sie hier ist, und folge ihr. Was können wir noch von den letzten Worten der Bibel bedenken? Die Größe von Jesus Christus. Von ihm heißt es, dass er die Wurzel und der Spross Davids ist. Die Wurzel zeigt auf der einen Seite die Grundlage. Ja? Zuerst die Wurzel, dann kommt der Stamm. Aber wenn es hier heißt Wurzel und Spross, das heißt auch, dass der Herr Jesus auch Nachkomme von David ist. Er ist somit einmal der Schöpfer von David. Ohne Jesus gäbe es David nicht. Ja? Und wenn es aber auch der Spross ist, heißt es, dass der Herr Jesus aus den Nachkommenschaften von David kommt. Beides ist Jesus. Am Ende der Bibel wird noch einmal darauf hingewiesen. Und zwar darauf, mit wem wir es zu tun haben. Jesus ist somit nicht einfacher Mensch, der eben von David kommt. Nein, David wäre ohne ihn gar kein König geworden. Der Herr Jesus ist somit wie der himmlische Vater, Schöpfer und Erhalter. ewig und mächtig. Und er befiehlt Engel. Jesus sagt, ich habe meinen Engel gesandt. Es ist nicht einfach Engel Gottes, sondern es sind auch seine Engel. Und wir sind auf seine Gnade und unverdiente Güte angewiesen. Wir sind angewiesen darauf, dass der Herr Jesus uns gnädig ist, sehen wir in Vers 21. Er, der hell leuchtende Morgenstern, diese Welt wird von Gott als dunkle Welt oder auch als Nacht gesehen. Und der Planet Venus, der am Abend als erster und am Morgen als letzter Stern sichtbar ist, ist ein Bild auf Christus. Er ist der Morgenstern und begleitet seine Leute durch die Nacht. Er gibt Orientierung, bis die Sonne aufgeht, bis die Sonne aufgeht und Gottes neue Welt sichtbar wird und dann auch unsere Sinne erfahren können. Wir sehen noch nicht Gottes Welt. Wir sind hier noch im Dunkeln. Aber der Morgenstern, der Herr Jesus, begleitet uns. Er, der gute Hirte. Jetzt ist es noch dunkel. Aber wir sind nicht verlassen. Der Morgenstern ist bei uns alle Tage. Wie lange? Bis an der Weltende. Ich komme zum dritten Gedanken, den wir auch hier im Text finden, das Ende ist bald. Jesus kommt bald. Aus dem Mund von Jesus Christus selbst sind diese Worte. Ich komme bald. Und wenn er noch Amen sagt, dann bedeutet das, darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Das stimmt. Es dauert nicht mehr lange, bis Gott mit dieser Welt zum Ende kommt. Die Offenbarung beschreibt die letzte Zeit. Wir können sie lesen und immer mehr erkennen, dass die Aussagen in diesem Buch sich erfüllen. Die globalen Auswirkungen, von der die Offenbarung spricht, werden in unserer Zeit immer deutlicher. Sei es von den Katastrophen, von den globalen Verstrickungen der Wirtschaft, von dem Bestreben, eine Welteinheit zu bilden, der unkontrollierbare Terrorismus, er hat Europa erreicht. Ja, Weihnachten ohne diese Boller da, die man da jetzt hinstellt, dass da die Laster nicht reinfahren in die Menge. In manchen Gegenden muss man damit jetzt leben. Menschen werden immer mehr in Angst und Schrecken versetzt. Die Dinge, die wir heute erleben, sind klare Vorboten der Abläufe der Offenbarung. Die Uhr tickt und der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kommt unaufhaltsam näher. Und was geschieht bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus? Hier der Abschlussgedanke. Gottes letzte Einladung. Es gibt in der Nacht dieser Welt tatsächlich noch Menschen, die erkennen, dass dieses ihr irdisches Leben nicht alles sein kann. Denen es deutlich wird, dass unsere Bestimmung nicht dem der Tiere gleicht. Das heißt, Vegetieren und Arterhaltung. Ja, das ist das Leben der Tiere, Vegetieren und Arterhaltung. Dass wir nicht deshalb auf dieser Erde sind, um sie einfach auszubeuten oder nur für unseren eigenen Spaß zu leben. Menschen werden auch dies in den letzten Zeiten darüber nachdenken. Es gibt Menschen, die haben die Spaßgesellschaft satt. Und denen auch angesichts des vermehrten Terrors auch immer mehr der Spaß vergangen ist. Ja, es gibt Menschen, die dürsten nach Leben. Nach Leben, so wie Gott es gedacht hat. Und wenn sie den Ausweg wüssten, würden sie ihn gehen. Ja, und so heißt es im Bibeltext, gibt Gott zwei Rufer. Zwei Rufer in der Nacht, die solche Menschen suchen. Es ist der Geist und die Braut. Mit dem Geist ist der Heilige Geist natürlich gemeint. Als er vor fast 2000 Jahren an Pfingsten auf diese Welt gesandt wurde, da hatte dieser Heilige Geist eine große Aufgabe. Der Herr Jesus sagt über ihn: Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und weiter heißt es: Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Gottes Geist wird den Menschen dieser Welt die Augen auftun. Er wird ihnen deutlich machen, was wirklich zählt. Es zählt am Ende nämlich der Glaube an Jesus Christus. Und es gibt seitdem Menschen, die durch die Arbeit des Heiligen Geistes erkennen, was Leben fördert und was Leben zerstört. Sie merken in ihrem Leben ein dürres Land, das in keinem Ding dieser Welt, also mit keinem Ding dieser Welt auch bewässert werden kann. Weder Reichtum, noch Ehre, noch Spaß, noch sonst irgendwas bringt mein Leben zum Blühen. Alles befriedigt nur eine kleine Zeit und dann wirkt das Ganze sogar wie Salz. Ja? Man möchte mehr. Ja? Wenn man die 20.000 Euro geknackt hat auf seinem Sparkonto, dann möchte man irgendwann mal 30. Na, wenn man die geknackt hat, 40, 50, 60, 100.000, 200.000, ein Haus, zwei Häuser. Also, ja. Das ist jetzt nur materiell, es geht aber auch in anderen Dingen genauso. Man hat eine gewisse Befriedigung und dann wirkt es wieder wie Salz. Und unser Leben schreit nach Wasser. Das Herz kommt nicht zur Ruhe. Gottes Geist wirkt am Menschen, dass er nicht zufrieden sein kann mit den Dingen dieser Welt. Wir Menschen, ja, kommen nicht zur Ruhe, auch wenn wir genug Essen und Trinken zu Hause haben. Wir sind nämlich zu hören beschaffen. Denn der Heilige Geist macht dies uns deutlich. Aber nicht nur er, sondern hier wird auch noch jemand anders erwähnt. Die Braut. Wer ist denn die Braut? Die Braut ist keine andere als die Gemeinde von Jesus Christus. Paulus sagt über die Gemeinde in Korinth Folgendes: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Jetzt ist die Gemeinde des Herrn noch Braut. Sie ist im Begriff zu heiraten. Das steht uns noch bevor. In der Offenbarung wird dann von der Hochzeit gesprochen, bei der der Herr Jesus, das Lamm Gottes, seine Braut, seine Gemeinde heiratet. Da steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich mit feiner Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wir sehen hier, das Hochzeitsgewand aus vielen Fäden besteht es, nämlich aus der Gerechtigkeit der Heiligen. Christus, der für jeden seiner Erlösten, seiner Jünger, diese Gerechtigkeit erworben hat, wird hier durch das Hochzeitskleid seiner Gemeinde geehrt. Und die ganze Braut trägt das ganze Kleid. Nun, auch die Gemeinde ruft bis zum letzten Menschen zu Gott. Menschen, die durch Gottes Geist vorbereitet sind. Wer anfängt, durstig zu werden, der hat von Gott schon eine Hilfe bekommen. Und denen ruft die Gemeinde zu, es gibt Wasser. Es gibt tatsächlich Wasser. Was ist der Ruf? Komm. Komm her. Wohin denn? Zum Wasser des Lebens. Was heißt das? Nun, als Jesus hier auf der Erde war, rief er, wer da dürste, der komme zu mir und trinke. Auch sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und jetzt kommt's. Und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Johannes 6, Vers 35. Wir wissen, es geht hier nicht um irdisches Wasser, das unseren Leib erfrischt. Darum geht es hier überhaupt nicht, sondern es geht um das eigentliche Leben, um den Lebensdurst. Lebensdurst, der den Menschen antreibt, dass sie nicht zur Ruhe kommen. Es geht um den Durst, den schuldige Menschen haben, den Durst, von ihrer Schuld frei zu werden. Es geht um den Durst, den verzweifelte und niedergeschlagene Menschen haben, den Durst nach Hilfe und Ermutigung. Wer ermutigt dich eigentlich in deinem Leben? Hier, Jesus ist derjenige, der hier eine Antwort geben kann und der dir helfen kann. Jesus sagt, komm zu mir. Der Geist und die Gemeinde sagt, geh zu ihm und übergebe dein Leben diesem Herrn. Es ist ein Angebot, das für dich, so heißt es hier, das Wort umsonst ist, ist unterstrichen. Du kannst Wasser des Lebens umsonst haben. Dein trockenes Land in deiner Seele können mit diesem Wasser wirklich bewässert werden. Du musst aber kommen, zu Jesus kommen. Du musst aber auch trinken, dich diesem Herrn völlig ausliefern. Wie man sich ganz ausliefert, das stellt das Trinken dar. Ihr trinkt immer, oder? Alle von euch haben schon mal getrunken. Wasserglas. Und dann setze ich es an und lasse das, was im Wasserglas ist, in meinen Körper hinein. So ist das. Ich vertraue quasi meinen Körper diesem Wasser an. Ich denke nicht, das ist Gift. Ja? Und ich weiß, es tut mir gut. Nimm bereitwillig auch Jesus auf. Wer durstig ist, soll Christus bitten, in sein Leben zu kommen und ihn zu verändern. Er kommt und stillt deinen Durst, ohne dass du dafür bezahlen musst. Warum? Weil der Preis schon bezahlt ist. Um dein Leben reich zu machen, bezahlte Christus mit seinem Leben. Für dich ist es kostenlos und doch ist es sehr kostbar. Dieser Ruf Gottes ist der letzte an die Welt. Komm zu Jesus. Vertraue dein Leben ihm an. Gib dich ihm hin und lass deine trockene Seelenlandschaft von ihm bewässern. Bete zu ihm und vertraue ihm in deiner Not. Ihr Lieben, die ihr dem Herrn Jesus schon gehört, die ihr den Herrn Jesus schon im Herzen tragt, das ist unsere Botschaft. Wir rufen den Menschen zu, komme zu Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Und ihr, die ihr noch nicht den Herrn Jesus euer Leben anvertraut habt, auch ich hier vorne bin ein Teil der Braut und sage, komm zum Lebenswasser, komm zu Jesus. Wer angesprochen wurde, kann gerne mit mir auch hinterher darüber reden. Das ist nicht einfach nur was Theoretisches, sondern es kann ganz praktisch im Leben umgesetzt werden. Gott möge dich segnen und dir helfen, den nächsten Schritt in die gute Richtung zu tun. Amen.